In vielen großen Städten in Deutschland gelten derzeit Fahrverbote für Fahrzeuge, die zu viele Schadstoffe ausstoßen. Der Grund ist eigentlich sehr naheliegend und ziemlich wichtig, um die Gesundheit von Anwohnerinnen und Anwohnern zu schützen. Wie schwer aber manchmal die konkrete Umsetzung solcher Verbote ist, darüber habe ich mit meinem Kollegen Michael Bauchmüller gesprochen, Umweltexperte der SZ. Er war an einer Recherche beteiligt, die zeigt, wie in München über Jahre Fahrverbote in bayerischen Behörden blockiert wurden. Der Verein Deutsche Umwelthilfe sagt, damit habe man hunderte vorzeitige Todesfälle in Kauf genommen. Sie hören Auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast, heute mit Vincent Vitus Leitgeb. München hat ja generell ein kleines Auto- und vor allem Stauproblem. Das kann man mit Blick auf die Statistiken der letzten Jahre schon so sagen. Immer wieder ist München ganz oben in der Liste von Städten, wo Autos am längsten im Stau stecken. Und besonders viel Verkehr läuft dabei auch über die Landshuter Allee, so eine typische Hauptverkehrsstraße einer deutschen Großstadt. Und die ist damit ein gutes Beispiel für das größere Problem, um das es uns heute hier geht. Über Jahre hat die Messstation dort an der Landshuter Allee nämlich schon früh am Morgen hohe Schadstoffwerte in der Luft gemeldet. Am 21. Juni 2016, einem Tag im Sommer damals, um den es gleich noch mehr gehen wird, werden zum Beispiel 144 Mikrogramm Stickstoffdioxid je Kubikmeter Luft gemessen. Gut für die Gesundheit der Anwohnerinnen und Anwohner wäre ein Jahresmittelwert von maximal 40 Mikrogramm, nicht 144. Denn die Schadstoffe können tief in die Atemwege von Menschen vordringen und teils bis in den Blutkreislauf. Infolge könnten sich unter anderem die Schleimhäute entzünden, die Bronchien, das Risiko einer Thrombose kann steigen und. Umso wichtiger ist aus Sicht vieler Expertinnen und Experten deshalb, dass in besonders belasteten Gebieten Fahrverbote für Fahrzeuge gelten, die besonders viele Schadstoffe ausstoßen. Dass das wirken kann, rechnet das Umweltbundesamt auf seiner Homepage für Berlin vor. Pro Jahr werden dort demnach in der Umweltzone fast 60% weniger Dieselruß und 20% weniger Stickoxide ausgestoßen. Das Thema ist auf der anderen Seite seit Jahren aber auch ein hochpolitisches. Wie stark kann man Autos im Autoland Deutschland einschränken? Und genau dazu haben meine Kollegen Heiner Effern und Michael Bauchmüller am Beispiel München recherchiert und tiefe Einblicke in den Maschinenraum der deutschen Bürokratie bekommen. Mit Michael Bauchmüller habe ich für diese Folge gesprochen. Michael, beginnen wir vielleicht mit dem Hintergrund eurer Recherche, um so ein bisschen den Kontext zu verstehen. Die spielt ja so im Kern im Sommer 2016. Warum denn da?
Ja, also im Sommer 2016 gibt es ein Urteil beim Bayerischen Verwaltungsgericht, das im Grunde den Freistaat Bayern dazu verknackt, jetzt endlich mal einen neuen Luftreinhalteplan für München vorzulegen. Und zwar einen Plan, der tatsächlich die Stickstoffdioxidemissionen auf Sicht einhalten kann. Diesen Plan gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also man weiß eben, die Messwerte sind an einigen von den Stationen viel zu hoch. Schon 2012 hatte die Deutsche Umwelthilfe erstritten, dass es einen neuen Plan geben muss. Nur es passiert nichts bis dahin. Und da sagt das Gericht also im Sommer 2016 so, jetzt aber wirklich.
Und ihr konntet das jetzt nachvollziehen aufgrund von Dokumenten, in die ihr Einblicke hattet. Was waren das denn für Dokumente?
Also diese Dokumente, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, haben nicht wir ausgegraben, sondern wiederum die Deutsche Umwelthilfe, die nämlich um Akteneinsicht gebeten hatte bei der Regierung von Oberbayern, also der Bezirksregierung, und uns diese Unterlagen zur Verfügung gestellt hat. Man sieht darin, wie im Grunde Fachbeamte warnen und sagen, wir müssen jetzt hier über Fahrverbote nachdenken, wir kriegen das anders nicht in den Griff. Und diese Beamten also immer wieder von oben ausgebremst werden.
Also es arbeiten ja generell verschiedene Ebenen gegeneinander. In dem Fall, die Verantwortung für das Problem wird ja auch teils aktiv verschoben, wie ihr gezeigt habt, vom Umweltministerium in Bayern zur Regierung von Oberbayern, der Bezirksregierung. Und das vermutlich ja schon, weil es einfach politisch heikel ist zu sagen, bestimmte Fahrzeuge dürfen hier nicht reinfahren.
Ganz genau so ist es. Also ganz offensichtlich hat die Landesregierung kein Interesse daran, dass diese Fahrverbote kommen. Und die Landesregierung wiederum wirkt auch auf die Regierungspräsidentin ein. Die steht sozusagen dann zwischen den Fronten. Sie hat einerseits ihre Leute, die sagen, da muss jetzt ein echt tiefgreifender Plan her. Und andererseits hat sie eben die Landesregierung, die ihr sagt, nein, auf keinen Fall Fahrverbote. Sie wird dann auch darauf hingewiesen, dass bitteschön ein solcher Luftreinhalteplan nur entlang der Vorgaben des bayerischen Kabinetts erfolgen soll, sprich ohne Fahrverbote. Also da rollen zwei Züge aufeinander zu.
Genau, weil auf der anderen Seite steht eben dieses Gerichtsurteil, das sagt explizit, es soll Fahrverbote geben. Andererseits gibt es Beamte auch in den Fachbereichen für Gesundheit und Umwelt in Bayern, die ja dann sagen, nee, wir müssen eben die Luft verbessern, das muss angepasst werden und Fahrverbote sind der einzig gangbare Weg dahin oder der beste Weg dahin. Ist ja von beiden Seiten dann umstritten.
Ganz genau. Und man muss sich auch nochmal bewusst machen, in welcher Zeit das alles spielt. 2015 ist der Abgasskandal bei Volkswagen aufgeflogen. Danach stellte sich heraus, dass also doch eine ganze Reihe von Autoherstellern mehr Gehirnschmalz darauf verwendet hat, ihre Abschalteinrichtungen zu entwickeln, mit denen man irgendwie die Autos zumindest auf dem Prüfstand normgerecht macht, statt wirklich auch an die Absenkung der Emissionen ranzugehen. Und wir haben eine Bundesregierung, die damals schon erklärt oder zumindest Teile dieser Bundesregierung, auf keinen Fall darf es in Deutschland Fahrverbote geben. Man hatte einfach Angst, dass die Autofahrer ihnen aufs Dach steigen. Und im Verkehrsministerium sitzt auch ein CSU-Politiker namens Alexander Dobrindt, der auch ganz frühzeitig schon sagt, also auf keinen Fall darf es zu Fahrverboten kommen, ja. Und dann vor diesem Hintergrund läuft dann diese Debatte in München und Oberbayern. Was machen wir denn bloß, um an diesen Messstationen irgendwie die Grenzwerte einzuhalten?
Dann gibt es eben diese Beamten an der Basis, die sagen beharrlich, wir brauchen Fahrverbote, Fahrverbote, Fahrverbote. Die stellen sich gegen ihre Vorgesetzten und gegen die politische Ebene, um auch kein Recht zu brechen. Und auch vor Gericht wird ja weiter geklagt von Umweltverbänden für eben besseren Gesundheitsschutz.
Genau, das heißt, der Druck ist noch gewachsen. Es stand sogar ein Zwangsgeld im Raum. Also man hätte die Landesregierung auch und hat es dann letztendlich auch getan, zu Zwangsgeldern verurteilen können. Und in dieser Situation greift also dann der Bayerische Verwaltungsgerichtshof zu einem ganz drastischen Mittel. Er fragt nämlich mal beim Europäischen Gerichtshof an, ob man eigentlich in einem solchen Fall auch Amtsträger in Zwangshaft nehmen kann. Also das ist ein Vorgang, den es so noch nicht gegeben hat. Aber damit steht plötzlich etwas im Raum, was natürlich auch allen Beamten, die damit zu tun haben, nochmal ordentlich Angst macht.
Wie kommt es dann letztlich zu diesen Fahrverboten in München? Weil es wurden ja dann welche eingerichtet.
Also ein Schritt davor ist noch sehr bemerkenswert, dass diese Beamten, die ja ganz lange schon darauf hingewiesen haben, dass es eben Fahrverbote geben muss, dann sagen, okay, liebe Bezirksregierung, wir remonstrieren jetzt. Wir sagen förmlich, wir verweigern sozusagen die Weisung, die man uns gegeben hat. Wir können das nicht mehr verantworten. Einfach auch, um sich da aus der Haftung rauszunehmen, denn sie haben ja frühzeitig gewarnt. Und dann passiert noch einmal das, was schon am Anfang geschehen ist, nämlich es wird abermals die Kompetenz verlagert, diesmal weg von der Bezirksregierung hin in die Stadt München. Und damit muss sie sich jetzt mit diesem Problem herumschlagen, dass er also dadurch schon jetzt mal fünf Jahre verzögert wurde. Und ja, letztendlich ist es dann die Stadt München gewesen, die diesen neuen Luftreinhalteplan aufgestellt hat und damit auch die Fahrverbote verhängt hat.
Okay, aber es waren jetzt dann 5 Jahre Verzögerung, in denen eben Anwohnerinnen und Anwohner an den großen Straßen eben trotzdem mit diesen krassen Schadstoffwerten zu kämpfen hatten, was ja auch gesundheitsschädigend sein kann.
Absolut. Und man kann davon ausgehen, dass da also schon auch Menschen wirklich schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen davon getragen haben. Das ist ja jetzt kein Schadstoff, den man einatmet und dann tot umfällt, sondern es ist ein Schadstoff, der vor allem die belastet, die schon eine Vorerkrankung haben, die Asthma haben oder sonstige Lungenerkrankungen. Und für die ist es einfach, ja, man muss es so drastisch sagen, für die ist es lebensverkürzend. Also da haben wirklich Behörden hingenommen, dass Menschen früher gestorben sind, als es nötig gewesen wäre.
Kannst du noch etwas sagen zu den möglichen politischen Motiven oder ist das nur Spekulation, dass dann eben ein Verkehrsminister auf Bundesebene, aber dann zum Beispiel auch zuständige Politikerinnen und Politiker in Bayern dazusehen und sagen, okay, obwohl das Gericht Fahrverbote fordert, ganz explizit, muss es laut Kabinettsbeschluss ohne funktionieren?
Da kann man spekulieren, aber es ist auch gar nicht so schwer, sich das vorzustellen. Also zum einen will man natürlich nicht den Unmut von Autofahrern auf sich ziehen, die zum Beispiel pendeln in die großen Städte. Diese Debatte haben wir ja nicht nur in München gehabt, sondern in vielen anderen großen Städten auch. Da sind im Grunde dann stehen die Pendler gegen die Bewohner dieser Hauptverkehrsachsen. Dann hat man natürlich auch eine weiterhin sehr mächtige Automobilindustrie. Der will man auch nicht zu nahe treten. Und ganz allgemein, das erleben wir ja auch in den Debatten der vergangenen Monate und Jahre, Verbote, Fahrverbote, das klingt immer politisch nicht besonders attraktiv. Und da haben also offensichtlich gerade auch die Unionsparteien echt Manschetten gehabt, sowas zu verhängen. Ja, und so ist dann diese Verzögerungstaktik aus deren Sicht politisch opportun gewesen.
Würdest du dann trotzdem sagen, dass dieser Fall München, den du jetzt recherchiert hast mit dem Kollegen Heiner Effern zusammen, dass der ein Beispiel ist auch für andere? Denkst du, es ist woanders auch ähnlich gelaufen?
Also man trifft selten auf Dokumente, die das so klar belegen. Also in diesem Fall, also stehen einem die Haare zu Berge, mit welchen Worten da Beamte im Grunde um Hilfe rufen und ihre Behördenleitung anflehen, jetzt endlich etwas zu tun. Ich kann mir ja eigentlich kaum vorstellen, dass das in allen deutschen Städten so rabiat zugegangen ist. Aber letztendlich sieht man hier eben exemplarisch besonders deutlich, wie dieser Kampf im Grunde Gesundheit auf der einen Seite, Interessen von Autofahrern auf der anderen Seite ausgefochten wurde. Und ich denke, grundsätzlich war diese Kampflage oder Frontstellung in ganz vielen anderen Kommunen ganz ähnlich.
Dann vielen Dank für den Einblick in eure Recherche. Die meisten Menschen in Gaza sind derzeit obdachlos und von Hunger oder medizinischen Notfällen bedroht. Über eine Luftbrücke sollen die Menschen jetzt mit den wichtigsten Hilfsgütern, vor allem Nahrung und Medikamenten, versorgt werden. Daran will sich auch Deutschland beteiligen, neben Staaten wie Frankreich, USA und Jordanien. Laut Verteidigungsminister Pistorius werden dafür 2 Herkules-Transportflugzeuge bereitgestellt werden. Der Einsatz könnte noch in dieser Woche beginnen. Künstliche Intelligenz soll in Zukunft in Europa stärker kontrolliert werden. Das hat das EU-Parlament am Mittwoch entschieden. KI-Systeme sollen demnach in verschiedene Risikogruppen unterteilt werden. Dabei gilt, je risikoreicher die KI und je wichtiger das Anwendungsfeld, desto strenger sind die Regeln. Außerdem sollen einige KI-Anwendungen ganz verboten werden, zum Beispiel Systeme zur Bewertung von sozialem Verhalten.
Besonnenheit ist nicht etwas, was man als Schwäche qualifizieren kann, wie einige das tun, sondern Besonnenheit ist das, worauf die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land einen Anspruch haben.
Das hat Bundeskanzler Scholz am Mittwoch im Bundestag gesagt. In der Fragestunde hat er im Austausch mit den Abgeordneten nochmals sehr deutlich gemacht, dass er weiterhin gegen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ist. Scholz sagt, er wolle keine Waffen liefern, die nur dann sinnvoll eingesetzt werden können, wenn sie von deutschen Soldaten überwacht würden. Scholz fürchtet, dass Deutschland durch die Lieferung von Taurus in den Krieg hineingezogen werden könnte. Am Donnerstag wird auf Antrag der CDU im Bundestag wohl trotzdem erneut über eine mögliche Lieferung abgestimmt. Und um die Taurus-Abhöraffäre und vor allem ihre Hintergründe geht es auch in der neuen Folge von Das Thema, unserem Recherche-Podcast. Ich spreche darin mit unseren Experten für Verteidigungspolitik und Geheimdienste, über russische Spionage in Deutschland und das besondere Timing des Taurus-Leaks. Mehr auf sz.de/das-thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Folge Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.